Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Community von Power & Pace, ich bin's wieder, wer sonst? Jule Bartsch, die Teammanagerin unseres Triathlon-Trainingsprogramms Power & Pace. Und ich möchte die Gelegenheit dieser Podcast-Folge dazu nutzen, euch darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt endlich wieder unsere Community-Meetups im Rahmen der ganzen Triathlon-Events Deutschlands anstehen. Das bedeutet, wir sehen uns schon das erste Mal, ich bin zwar nicht da, aber Kollegen aus dem Team sind da, beim 70.3 Kraichgau, da werdet ihr euch ganz sicher über den Weg laufen. Dann am 31. Mai sehen wir uns nachmittags im Rahmen des Ironman Hamburgs rund um den Rathausmarkt. Es folgt dann schon die 5. Auflage der Power & Pace Trophy rund um den 9. Juni beim Ingolstadt Triathlon, bevor wir uns bei der Challenge Rot natürlich sehen, rund um das Eventgelände, auf dem Eventgelände, am Messestand und. Dann steht der Triathlon in Hamburg an, über die Sprint und die olympische Distanz. Die Elite wird vor Ort sein. Auch da haben wir natürlich für die Community was vorbereitet. Und letztendlich winkt dann natürlich noch der Ironman Frankfurt mitten im August, am 18. August. Und seid sicher, da werden wir uns auch persönlich begegnen. Alle Termine, wann die Community wo, bei welchem Event zusammenkommt, findet ihr wie immer auf unserer Website unter powerandpace.de/events. Im Eventkalender wird all das eingetragen. Und ihr werdet auch genauso über unseren Newsletter informiert, wann was ansteht. Solltet ihr den noch nicht abonniert haben, dann findet ihr jetzt den Link zur Anmeldung ebenfalls in den Shownotes. Genauso wie eine Übersicht, bei welchen Events wir vor Ort sein werden. Jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge und vor allen Dingen viel Motivation. Victoria Wieder, Psychologin und angehende Sportpsychologin, hat da viele Tipps für euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Moin und herzlich willkommen zu unserem dritten Teil der Miniserie Podcasts über Motivation hier bei Power & Pace Triathlon Training. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin die Teammanagerin von Power & Pace und mir gegenüber sitzt glücklicherweise wieder die Psychologin und angehende Sportpsychologin Victoria Wieder. Hallo Vicky, welcome back.
Servus, servus. Nee, moin, moin. Servus, servus, klingt ein bisschen komisch. Ja.
Ich freue mich, dass du wieder da bist. Also ich bin mir auch ganz sicher, dass wir in Zukunft weitere Themen finden werden, die wir entweder in Miniserien aufsplitten oder einfach eine kompakte Folge draus machen. Wer uns schon kennt, weiß, dass kompakt genau das ist, was uns besonders liegt.
Unser Talent, ja.
Genau, wir werden auf jeden Fall immer besser darin. Und falls ihr schon länger und vor allem regelmäßiger unseren Podcast hört, dürfte euch aufgefallen sein, dass wir vor einigen Wochen mal eine Grundlagenfolge zum Thema Motivation geliefert haben. Dann haben wir uns gemeinsam, vor allen Dingen du, Vicky, dich dem Thema gewidmet, was die Motivation vor dem Training betrifft. Und heute wollen wir das Sahnehäubchen, wie wir gerade im Vorgespräch schon so schön gesagt haben, wichtig ist es richtig auszusprechen, dieser Serie liefern, indem wir uns hauptsächlich mit der Performance-Phase, also mit der Motivation während des Trainings befassen und ganz zum Schluss auch auf den Punkt der Motivation nach dem Training zu sprechen kommen. Stellt sich mir natürlich die Frage, wie gesagt, klarer Fokus auf die Performance-Phase. Welche Grundlagen gibt es zu kennen, bevor wir jetzt tiefer in dieses Thema einsteigen können?
Ja, also die Grundlage an sich nochmal zusammengefasst ist, glaube ich, vor allem zu verstehen, dass es Sinn macht, verschiedene Strategien zu verschiedenen Zeitpunkten zu verwenden. Also, wie wir in der letzten Folge schon erzählt haben, gibt es gewisse Strategien, die uns helfen, in dieser, wir Psychologen nennen das, Intentionsverhaltenslücke zu nutzen. Also, das ist die Intention, aber bis zum Verhalten, bis man das dann wirklich ausführt, da ist eine Lücke. Und die zu füllen und mit der umzugehen, ja, da gibt es gewisse Strategien. Das ist so diese erste Phase.
Sag nochmal, wie die heißt, das habe ich ja noch nie gehört.
Intentionsverhaltenslücke. Es gibt ja für alles in Deutschland einen Fachbegriff und das ist dabei zutreffend. Da gibt es Strategien, die wir ja beispielsweise in der letzten Folge genannt haben. Das heißt, wenn ihr euch persönlich einordnet in die Kategorie, boah, ich krieg irgendwie meine Beine nicht hoch, ich komme nicht von der Couch hoch, dann wäre es gut, sich diese Strategien nochmal anzuhören. Und als zweite Phase gibt es diese sogenannte Performance-Phase. Das heißt, ihr sitzt auf der Rolle, ihr seid am Laufen oder am besten während des Wettkampfs, ihr seid bei Kilometer 200 oder bei Kilometer 120 oder wo auch immer und habt auf einmal einen tief euch störenden Gedanken, ihr zweifelt an euch, ihr denkt drüber nach, dass irgendwie die letzte Wechselzone nicht gut lief. Und da geht es ja auch komplett um das Thema Motivation. Wie halte ich mich beim Tun? Also wie kann ich dabei bleiben, dass ich die Performance weiter abliefere, die ich eigentlich geplant hatte abzuliefern? Wie erfülle ich meinen Plan? Und dabei wichtig zu wissen ist, dass wir in der Sportpsychologie ja grundsätzlich erstmal Strömungen der allgemeinen Psychologie nutzen und das auf den Sport übertragen und gucken, welche generellen psychologischen Techniken helfen mir, um in der Performance mich auch zu verbessern. Ja? Und da haben wir typischerweise die letzten 20, 30 Jahre gern zurückgegriffen auf sogenannte kognitive Strategien oder kognitive Techniken. Das heißt praktisch gesagt, welche Gedanken will ich haben und wie ändere ich zum Beispiel negative Gedanken auf positive Gedanken. Ja? Ich denke zum Beispiel, boah, ich schaffe das nicht, das müssen wir irgendwie ändern, in die Richtung, du kannst das, wart mal ab, vielleicht schaffst du es doch. Ja, also dieses ganz praktische, schön strukturierte Umändern von Verhalten und Gedanken. Auswechseln von schlecht zu gut. Das ist das typisch kognitiv-verhaltenstheoretische, was man dann auch auf den Sport gern überträgt, indem man sagt, entweder ich verändere meine Gedanken oder ich fokussiere mich nur auf gute Emotionen oder ich verändere meinen Fokus. Ich achte statt auf meine Konkurrenz, auf meine Atmung. Ja, da gibt es diese typischen kognitiven Strategien. So, das ist aber nicht das Einzige. Da kamen dann die letzten Jahre immer mehr Sportpsychologen auf die hervorragende Idee, auch Aspekte der Achtsamkeit mit in den Sport reinzunehmen und auch in manchen Studien zu testen. Auch wenn ich schon vorweg sagen muss, es gibt viel weniger Studien als natürlich zu dem kognitiven Ansatz, aber recht vielversprechende. Und ich finde ehrlich gesagt, dass gerade so im Bereich des Ausdauersports, wo es sehr viel um Disziplin, Schweinehund überwinden, Struktur geht, dass gerade da Achtsamkeit seinen Platz verdient hat und uns viel zu bieten hat, weil wir es tendenziell eher gerne ignorieren oder ich schon merke, dass das Thema Achtsamkeit dann vielleicht was Neues ist, wenn es so darum geht, wie man mit seinen Gedanken im Training als auch im Wettkampf umgeht. Das war jetzt eine lange Einleitung, aber so habe ich es versucht zusammenzufassen.
Ja, ist ja auch gut. Ich habe ja auch gefragt, welche Grundlagen man erstmal zu verstehen versucht ist, bevor wir jetzt tiefer in dieses Thema einsteigen. Und ich weiß nicht, ob ich an der Stelle schon zu früh bin, aber ich glaube, ich kann zumindest mal anteasern, dass aus deiner lang detaillierten und wichtigen Einleitung hervorgegangen ist, dass es zwei verschiedene Ansätze gibt, auf die wir uns heute beziehen möchten. Du hast einmal unter anderem von dem Fokus gesprochen, eben unter anderem, aber auf der anderen Seite jetzt auch der Achtsamkeit ganz viel Bedeutung zugeschrieben. Und was mir gerade so in den Sinn kam, ist, ich gehe nicht immer, aber ich gehe auch, wenn wir uns über so ein Thema unterhalten oder auch so in meinem Privatleben eher spirituelle oder esoterische Themen aufkommen, mit davon aus, dass nicht jeder, der in meinem Umfeld sich bewegt oder den ich irgendwann mal antreffe, aus beruflichen Gründen oder, sofort schon in Kontakt getreten ist mit diesem Thema, bevor er sich mit mir unterhalten hat. Und es vielleicht auch Themen sind, die vorher gar keine Rolle bei ihm im Leben gespielt haben. Deswegen dachte ich gerade so, Achtsamkeit als Ausdauersportler, vielleicht auch als jemand, der recht rational unterwegs ist, was ich gar nicht werten möchte, weil jeder ist da unterschiedlich. Da denke ich mir, wie findet der im ersten Moment dann überhaupt den Zugang dazu, dass er sich denken könnte, um einfach besser zu werden, motivierter durch einen Wettkampf und durch ein Training zu kommen, Achtsamkeit mehr zu implementieren. Das kam mir gerade so. Vielleicht ist das sogar eine Frage, die wir, oder vor allen Dingen du, jetzt im Laufe dieser Folge mit beantworten kannst. Da bin ich sehr gespannt.
Ja. Und ich verstehe deine Gedanken da komplett, gerade wenn man sonst im Alltag super rational gut funktioniert, seinen Tag strukturiert, alles klappt, zack, 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 es läuft, ne, Haken an die To-Do-Liste, wo soll jetzt bitte Achtsamkeit auf einmal wirksam sein und sinnvoll sein? Und ich kann nur sagen, es lohnt sich, das auszuprobieren, und es lohnt sich auch, mit diesen beiden Ansätzen zu spielen. Ja? Und wir werden auch am Ende nochmal ein Fazit ziehen können, ob was vielleicht mehr Sinn macht, welche Ansätze. Ja, aber jetzt vor allem erstmal dazu, wie man diese Achtsamkeitsstrategien nutzen könnte oder was die bedeuten, jetzt ganz praktisch im Training.
Bitte.
Gehen wir mal von dem Problem aus, dass wir so Gedanken haben wie, boah, ich schaff das nicht, ich habe keinen Bock mehr, wie soll ich das jetzt noch hinkriegen? Dann auf emotionaler Ebene sind wir einfach frustriert, ja. Und auf physischer Ebene haben wir am besten irgendwie auch noch Schmerzen, es zwickt. Ja, also wir haben auf allen Ebenen unseres Seins spüren wir Widerstände, dass wir dieses Ziel erreichen können. Und das wäre ja dann klassischerweise der Ansatz Motivation, wie schaffe ich es, diese Widerstände überhaupt zu überwinden. Mhm. Häufig ist das Problem, was ich beobachte, dass wir uns, das kenne ich auch von mir selber, aber auch von Athleten, uns mit unseren Gedanken überidentifizieren. Dass wir glauben, wir sind unsere Gedanken, und die stimmen auch so, weil die haben ja den restlichen Tag auch gestimmt. Warum soll das während des Trainings auf einmal nicht die gleiche Relevanz haben wie im Alltag? Wenn wir dann denken, boah, ich kann einfach nicht mehr, warum soll das nicht stimmen?
Ja. Spannend, ja.
So, wie gesagt, der erste Ansatz wäre, wir versuchen, die Gedanken zu ändern. Der zweite Ansatz, den ich jedem auch ans Herz legen würde, auszuprobieren, gerade wenn vielleicht so dieser forcierte Wechsel von Gedanken bisher nicht funktioniert hat, ist diese achtsamkeitsorientierte Motivation. Das bedeutet wiederum drei Schritte, dass wir im ersten Moment nur wahrnehmen, was wir denken, was wir fühlen, wie sich unser Körper anfühlt. Das heißt, wir verschmilzen nicht so mit diesen ganzen Sensations und Gedanken, sondern wir beobachten die nur und versuchen die mit einem gewissen Distanz uns einfach nur anzuschauen, ohne die direkt zu bewerten. Mhm. Ja, also ich habe eine Studie gelesen, da ging es um norwegische, sehr ambitionierte Triathleten auf der Langdistanz, und da hat einer auch gesagt, und das fand ich so passend dazu, der meinte, dass er in den ersten 15 Minuten erstmal nur beobachtet, wie sich sein Körper anfühlt, und dann erst einen Plan festlegt, wie er die restliche Distanz halt sich zu Ende, also nochmal von vorne.
Ich weiß, was du meinst, komm mal nochmal rein.
Also er guckt sich die ersten 15 Minuten an, wie sich sein Körper anfühlt und was er denkt, mhm, und schmiedet dann einen Plan, wie kann ich heute am besten mit diesem Zustand von meinem Körper als auch von meinen Gedanken umgehen und es zu Ende bringen, erfolgreich zu Ende bringen. Cool. Ja, das ist natürlich schon sehr fortgeschritten, sich diese wirklich lange Zeit zu nehmen und das erstmal zu beobachten, aber es zeigt so, hey, es lohnt sich, und man sieht, Profis nutzen das auch, dass sie erstmal nur beobachten.
Darf ich gleich mal dazwischen grätschen?
Ja, bitte.
Weil ich jetzt direkt überlegt habe, wie können wir das auf unsere Trainingseinheiten übertragen, ohne dass es jetzt um das Verhältnis einhalten zu können, sich um eine 2 oder 4 Stunden Trainingseinheit handelt, beispielsweise eine 2 Stunden Rolle, 1,5 Stunden Laufen oder was weiß ich. Mhm. Welche Möglichkeiten hat man, das so relativ simpel einmal nachzuspielen, in Anführungszeichen, in dem eigenen Training? Mhm.
Also was in dem Kontext des sich erstmal Bewusstwerdens, was man denkt, und das auch erstmal stehen lassen können mit einer gewissen Distanz, was da hilft, sind natürlich Bilder, also Metaphern, dass man so Bilder im Kopf hat, die zu den eigenen Gedanken passen. Also manche Leute sagen, okay, Das ist eine Demonstration, und meine Gedanken sind Demonstranten, die halt so langlaufen und auch wieder gehen, ja. Oder es sind Eisschollen, die halt so an mir vorbeitreiben, mhm, oder Es sind Seifenblasen, die entstehen, aber auch wieder zerplatzen werden. Also wir brauchen dieses Grundvertrauen und dieses Wissen über Gedanken, dass Gedanken erstens nicht bedrohlich sind und zweitens zeitlich begrenzt sind und drittens, ganz wichtig, nicht kontrollierbedürftig sind. Und da unterscheidet sich die Achtsamkeit halt total, dass wir darauf vertrauen, wir können die ziehen lassen und wir müssen die jetzt nicht greifen und umändern und anpassen. Ja. Das heißt, wir könnten im Training uns Bilder überlegen, die uns helfen, das uns leichter zu machen, diese Gedanken auch wieder loszulassen. Das wäre mein erster Tipp, dass man mal mit solchen Bildern spielt und guckt, wie vergeht die Zeit, wie vergeht eine Viertelstunde, wenn ich immer wieder zu dem Punkt zurückkomme, mir so eine Metapher hochzurufen.
Mhm. Weil ich habe mir so gedacht, also ich bin auch der Meinung, was du jetzt analysiert hast von den norwegischen Triathleten, es klingt ja so simpel, also warum nicht einfach beispielsweise bei einer 60 Minuten Einheit aufs Rad steigen, nach 10 Minuten schauen, wie sich der Körper anfühlt, ne, das einfach so hinnehmen und dann einfach in Anführungszeichen das Anliegen haben, ich nehme das als Ausgangspunkt und gucke, was ich bestmöglich draus machen kann, damit ich die Einheit zu Ende bringen kann. Mhm. Aber so einfach, du hast es ja jetzt ganz klar dargelegt, so einfach ist es eben nicht.
Nee, es
weil allein diese Akzeptanz ist ja schon tough.
Ja. Und wir sind ja auch erstmal nur bei der Wahrnehmung, ja. Wir sind ja noch nicht mal bei der Akzeptanz angekommen.
Ja, stimmt.
Aber diese Wahrnehmung bedarf auch natürlich, dass wir diese Grundhaltung haben, es darf kommen, was kommen wird. Und ich bin sogar auch neugierig darüber, was kommen wird. Und das ist im Kontext, das kommt ja gleich noch, Leistungssport, wo man gerne Dinge kontrollieren möchte, natürlich erstmal super hart. Aber wenn man gleichzeitig weiß, dass es einen positiven Effekt auf die Performance am Ende hat, ist das vielleicht wiederum der letzte Kick, der es einem ermöglicht, das dann doch auszuprobieren. Ne? Also der ein bisschen einen mutiger macht, zu sagen, okay, ich probiere mal dieses, ich nehme einfach mal nur wahr. Und wir kommen zu dem zweiten Schritt, weil du hast es ja auch schon gesagt, ganz wichtig, neben dieser ersten Wahrnehmung ist der zweite Schritt im Umgang mit schwierigen Gedanken oder Emotionen oder auch beispielsweise Schmerzen, die man einfach nur trainingsbedingt hat, ist die Akzeptanz. Und ich finde es super herausfordernd, diese akzeptierende Haltung zu haben im Training. Ich kenne es von mir selber. Ich hatte vorgestern so 5x1 Kilometer Intervalle und ich finde einfach, da schmerzt es irgendwann. Und dann zu akzeptieren, so ich habe jetzt diesen Schmerz und ich akzeptiere das. Ja, es fühlt sich alles unangenehm an, alles kribbelt, aber ich akzeptiere es. Ich finde, das ist ein Lernprozess, wegzukommen von diesem, es ist hart, ich muss kämpfen und am besten irgendwie noch gegen dieses Gefühl ankämpfen oder das Gefühl wegdrücken. Ja, also ich finde, wir sind da schon eher dazu geneigt, im Sport Dinge nicht haben zu wollen, nicht akzeptieren zu wollen, statt sie da lassen, sie da sein zu lassen, wo sie sind und zu akzeptieren. Und nicht wegzuschauen. Und sagen, okay, das ist jetzt so. Und ich laufe weiter.
Ja.
Ich finde, das ist wirklich ein Lernprozess, weil das sind ja ganz schnelle Reaktionen, die wir während des Trainings dann haben. Also ganz schnell kommen Widerstände hoch, dass wir es nicht wollen. Und da ein Bewusstsein zu schaffen, okay, bin ich gerade im Widerstand oder bin ich in der Akzeptanz? Das ist ein totaler Lernprozess, der sich aber unglaublich lohnt, in meinen Augen.
Und wenn ich vor allen Dingen am Anfang, wenn ich mich ausprobiere, darin das umzusetzen, was du gerade erklärt hast, ne? Wenn ich zumindest mal für mich feststellen kann, dass ich im Widerstand bin, weil ich die Achtsamkeit schon an den Tag legen kann, wie, vielleicht nehme ich auch was vorweg, das sagst du mir dann gleich, wie gelingt mir dieser Switch, zumindest Widerstand wahrzunehmen und dann sich selbst zu ermutigen, in die Akzeptanz zu kommen?
Okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und vielleicht eine recht verwirrend klingende Antwort, aber trotzdem sinnvoll in meinen Augen, ist, dass du akzeptierst, dass du einen Schritt zurückgehst innerlich und sagst, okay, ich bin ja auch nicht dieser Widerstand in mir drin und deswegen akzeptiere ich auch, dass ich diesen Widerstand habe und ich mache es trotzdem. Ja, also immer wieder sich einen Fleck innerlich zu suchen, von dem man es aus schafft, das zu akzeptieren, was ist. Und vielleicht kommt man irgendwann dann auch dazu, dass man gar nicht mehr diesen Widerstand hat. Ja, weil der Widerstand lebt ja davon, dass man da weiter gegen ankämpft oder ihn irgendwie festhält.
Ich habe gerade überlegt, weil du ja sagtest, das passiert ja alles in super kurzer Zeit, ne, dass du feststellst, meine Beine sind kaputt. Und ich spreche mal aus meiner Sicht, oh Mann, ungefähr schlechtestes Timing, warum muss das jetzt so sein? Ich dachte, ich bin doch viel fitter und das darf doch wohl nicht wahr sein, aber ich glaube genauso schnell, also in der Zeit, in der ich das denke und für mich feststelle, in der Zeit laufe ich aber weiter. Das heißt, vielleicht ist es auch zu simpel gedacht, aber ich beweise mir ja zur selben Zeit, dass es noch irgendwie geht und habe damit eigentlich die Bestätigung, wenn ich jetzt nicht irgendwie eine gravierende Verletzung davon trage, weil sonst was passiert während dieser Einheit oder ich nicht einen kompletten Mental Breakdown habe, was hoffentlich unwahrscheinlich ist, beweise ich mir ja trotzdem in jeder Sekunde und in jeder Split Second, dass ich das Ding ja sowieso zu Ende bringe. Hilft das was?
Auf jeden Fall. Ja. Total.
Also das ist cool gerade, dass ich dir, während ich dir zugehört habe, das für mich so feststellen konnte, weil letztendlich ist es ja bei uns allen so.
Ja. Und ich habe noch, ich fand das Interview so spannend und Interviews mit mehreren norwegischen Langdistanzlern und da meinte einer auch so von wegen, er akzeptiert seine Gedanken und gerade bei den schwierigen weiß er, okay, die werden vergehen, aber die werden sogar auch wiederkommen. Also er ist sogar schon auch so in dieser Empfangshaltung von, okay, die werden gleich kommen, aber sie gehen auch schon wieder. Ja, statt zu sagen, okay, gut, endlich, sie sind weg, ist das für mich eine noch größere Akzeptanz zu sagen, okay, und ich weiß, wahrscheinlich in 2-3 Minuten kommt die nächste Phase und auch die werde ich akzeptieren.
Beeindruckend.
Aber nachvollziehbar, dass das auf so einer langen Strecke sinnvoll ist, das zu erwarten.
Total.
Für die Statistiker da draußen.
Ja. Da hast du vollkommen recht.
Genau. Also es ist ja jetzt alles nur ein Kurzdurchlauf und es klingt so simpel, aber es lohnt sich, sich damit mal zu beschäftigen und alleine einfach mal so Trainingseinheiten zu planen, wo man spaßeshalber sagt, ich akzeptiere wirklich alle Emotionen, die heute kommen werden. Ich werde es trotzdem weiter abspulen, aber ich akzeptiere alles. Oder ich akzeptiere alle Körperempfindungen, ja, irgendwie das Knie zwickt mal so ein bisschen und klar, ich meine mit nicht, wenn man irgendwann das Gefühl hat, das ist kurz davor, dass die Sehne reißt, dann soll man nicht weiterlaufen, aber diese kleinen kurzen Piekser, es zwickt mal kurz, dass man von vornherein sagt, ich akzeptiere alles, was kommt und bleibt da drin auch dadurch auch in einer viel größeren Gelassenheit. Statt mich dann am besten auch noch auf den Schmerz nur zu fokussieren, ne? Oder nur auf diese negativen Gedanken zu fokussieren. Und sagt, okay, ich mache heute mal eine Stunde nur Akzeptanztraining während des Trainings. Und wie hat sich das für mich angefühlt? Wie gehe ich dann aus der Session raus? Bin ich wesentlich entspannter und zufriedener mit der Session? Das lohnt sich auszuprobieren.
Ja, du hast das gerade so gesagt, was mir auch durch den Kopf schwirrte, wie fühle ich mich dabei oder wie hat es sich für mich angefühlt, diese Akzeptanzeinheit da durchzuziehen, weil ich mir gerade im Kopf vorgestellt habe, du akzeptierst es zwar, aber was bedeutet das für dich emotional? Also hinnehmen ist ja das eine, ne, so rational betrachtet und zu sagen, okay, das tut jetzt weh, ich mache ja aber eh weiter, kann nur noch sein, dass es einen extrem runterzieht, so mental. Von der Stimmung. Mhm. War so das Erste, was mir einschoss. Also wenn es nicht gut läuft. Ne, davon mal ausgehend.
Du meinst, das ist eine Art von Resignation?
Nee, Resignation nicht, aber eher so eine Art Enttäuschung. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich merke, dieses Akzeptanztraining, das setze ich mal in Anführungszeichen, löst bei mir ab dem Zeitpunkt, wo ich irgendwas Negatives feststelle, weil mir was wehtut, was beim Training noch nie wehgetan hat, oder ich weniger belastbar bin, als ich bei diesen Einheiten normalerweise bin. Wenn das bei mir auslöst, ich bin enttäuscht, dann akzeptiere ich ja aber auch nicht, oder?
Nee, das stimmt. Aber selbst die Enttäuschung dann wiederum zu akzeptieren, dass das auch okay ist, dass das auch ein Teil des Sportlertums ist, dass du nicht immer Spitzenleistung bringen kannst, dass du es vielleicht erstklassige Leistung bringen kannst, aber keine Spitzenleistung. Diese Phasen, diese typischen Aufs und Abs im Trainingsalltag auszuhalten, das hat ja auch ganz viel mit Akzeptanz zu tun.
Stimmt.
Und dann auch mal kurz diese Enttäuschung auszuhalten, wäre auch wichtig. Und vielleicht nach 2 Monaten denkst du an den Tag zurück und denkst, cool, dass ich das akzeptiert habe und jetzt sehe ich das Gesamtbild und ich habe nicht angefangen zu dramatisieren. Das ist ja eh schon passiert. Ja, jetzt wie gehe ich damit um?
Okay, verstehe. Du hast gerade angesetzt.
Genau, wir haben ja noch den dritten Punkt. Wir haben ja als erstes die Wahrnehmung erstmal, dann haben wir die Akzeptanz von unseren Gedanken, Gefühlen und Empfindungen. Und dann ist ja aber auch trotzdem wichtig, dass wir wieder zurück ins Spiel kommen, dass wir wieder zurück dahin kommen, wo wir eigentlich sein möchten. Wir möchten mit vollem Fokus beim Laufen, beim Schwimmen, beim Radeln sein. So. Das heißt, das ist ein wichtiger dritter Punkt, den wir nutzen in der Achtsamkeit, dass wir selber dann auch trotzdem entscheiden dürfen, wo wir unser Boot hinsteuern, unseren Kahn. Ja? Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die wir nutzen können. Ob wir sagen, wir fokussieren uns auf die Aufgabe an sich. Ja, wir fokussieren uns auf die Trittfrequenz oder wir fokussieren uns auf unseren Atem. Ja, da gibt es diese externen Faktoren, wo wir sagen, das kann ich probieren, um da auch wieder komplett in den Moment reinzukommen. Mhm. Das ist das Ziel mit diesem Refocus, dass wir komplett präsent wieder sind und nicht mehr bei unseren Gedanken oder Gefühlen sind oder bei unserem Schmerz. Das heißt, wir können uns entweder external refokussieren oder auch intern. Das ist jetzt aber so ein bisschen was für die Fortgeschrittenen. Das werde ich jetzt hier nur ganz kurz anreißen, weil das geht wirklich zu tief. Aber intern fokussieren hat total viel Einfluss auch auf unsere weitere Motivation. Da geht es darum, dass wir uns so auf unsere Werte, warum machen wir Sport, warum machen wir gerade Triathlon, dass wir uns darauf fokussieren. Aber das bedarf einer ordentlichen Vorbereitung, damit man da direkt drauf zugreifen kann. Weil ich glaube nicht, dass man während des Marathons mal sich gerade überlegt, ich überlege mir mal gerade die Werte, warum ich jetzt Sport mache. Das passiert nicht in dem Moment. Da müssen wir einiges vorbereiten gemeinsam, um das dann parat zu haben. Aber sich auf diese Werte zu fokussieren, hat auch einen total großen Effekt. So, aber solange man die nicht parat hat, würde ich sagen, fokussiere dich auf die Aufgabe, fokussiere dich auf körperliche Sensations wie Atmung oder Rhythmus und komm dadurch wieder komplett in den Moment.
Ja, ich habe jetzt mit meinem Hintergrundwissen natürlich bei den internen Aspekten die Frage, welche Rolle spielen Bedürfnisse? Weiß aber gar nicht, ob das da mit reinspielt. Und du hast es auch gesagt, dadurch, dass es fortgeschritten ist, ist das was heute nicht in aller Ausführlichkeit von uns beiden besprochen werden braucht.
Ja, also Werte würde nochmal eine ganz eigene Folge verdienen. Also, dass man einfach für sich wirklich die Prinzipien hat, warum man gerade Sport macht, warum man gerade Triathlon macht. Und die haben eine ungeheime Wirkung auf die Motivation. Aber das bedarf halt wirklich diesen Tiefgang, das überschreitet das, glaube ich, jetzt.
Okay, dann sind wir beim dritten Schritt angelangt und setzen den Fokus. Was passiert dann? Und warum macht man das?
Warum man dann präsent in dem Moment ist?
Ach so, nee, also wie anders gefragt. Wie kann ich... bin jetzt so hin und her gerissen, hab so 2 Fragen im Kopf. Wie kann ich, das ist aber zu banal formuliert, sicher gehen, dass wenn ich mich jetzt auf diese externen Faktoren beschränke, ne, im Vergleich zu den internen, die es noch gibt, und mir dann einen Faktor da aussuche, sicher gehen, dass ich auch wirklich präsenter bin? Weißt du, so aus dem Sicherheitsgedanken heraus.
Woran kann ich das erkennen, meinst du?
Ja, genau.
Ich hätte es gesagt, an der Abwesenheit von Gedanken, die sich jetzt groß außerhalb von diesem Moment befinden, also die in der Vergangenheit stattfinden, dass du dich über irgendwas ärgerst, was gerade stattgefunden hat, oder dass du gedanklich nur in der Zukunft bist. Also das ist ja fast schon eine philosophische Frage. Wie merkt man, dass man jetzt gerade in dem Moment ist und in dem Moment präsent ist? Und meine wirklich simple, jetzt nicht philosophische Antwort, sondern eher psychologische Antwort wäre halt die Abwesenheit von jeglichen Gedanken über Vergangenheit und Zukunft.
Mhm. Ja, ich fühle mich auch gerade so festgestellt, wenn ich mich in Situationen versetze und dann denke, also wenn ich dabei denke, ach krass, ich bin im Hier und Jetzt, dann hat es wohl geklappt.
Genau, das ist ja wirklich schon eine Kunst. Ja.
Das stimmt.
Genau. Was ich aber noch sagen wollte, was ich wichtig fand, in meiner Vorbereitung habe ich jegliche mögliche Studien dazu durchforstet. Und als ich auf dieses Thema Achtsamkeit kam und mein Eindruck immer mehr war, so, boah, das lohnt sich, das sollten wir mit reinnehmen, kam ich einerseits auf diese qualitative Studie, die ich eben schon mit einem Zitat erwähnt hatte, über die norwegischen Langdistanzler.
Mhm.
Aber ich kam auch noch auf eine zweite, da geht es generell erstmal nur um Ausdauersportler. Die fand ich aber super spannend, recht frisch von, okay, jetzt ist schon wieder vorletztes Jahr, 2022. und da ging es darum, wie schaffen es Extrem-Ausdauerathleten mit Schmerz umzugehen? Und was für psychologische Skills braucht man dafür? Die Studie ist immer noch qualitativ und auch nicht groß genug, um wirklich repräsentativ zu sein, aber das liegt eher daran, dass das Feld noch so jung ist. Sonst hätte ich gerne eine quantitative, doppelblind kontrollierte Studie mitgebracht. Gibt's, also habe ich es nicht gefunden im Ausdauersport. Was ich da aber spannend fand, zu unserer Anfangseinleitung, ich fand spannend, dass sie zu dem Fazit kam, dass gerade die Mischung aus Achtsamkeitsstrategien sowie diese Selbstregulierung, Selbstregulationsstrategien wichtig sind. Also dass man damit spielt, dass man vielleicht in manchen Momenten merkt, okay, heute im Training macht es Sinn, einfach nur zu akzeptieren, was ich denke und wieder die Gedanken gehen zu lassen. Und in anderen Momenten oder vielleicht bei einer anderen Disziplin ist es wichtiger zu sagen, okay, ich habe meine dysfunktionalen Gedanken, ne, die sind rot, und ich habe meine funktionalen Gedanken, die sind grün. Die einen helfen mir, die anderen helfen mir nicht, zum Ziel zu kommen. Und ich möchte bitte nur die Grünen denken, jetzt mal salopp ausgesprochen. Aber so geht ja eher diese kognitive Schiene.
Ja.
Und es lohnt sich anscheinend eine Kombination, gerade, das ist jetzt aber nur eine Vermutung, wenn es auch um das Timing geht. Gerade zum Ende des Wettkampfs lohnt es sich dann eher auf diese eher harten Selbstregulationsstrategien zurückzugreifen, bis kurz vor Ziel. Aber so die erste Hälfte kann es sich total lohnen, diese Achtsamkeitsstrategien zu nutzen. Also das ist noch in den Anfangsschuhen, in den Kinderschuhen, so heißt das.
Ja.
In den Anfangsschuhen ist das.
Auch süß. Die würde ich gerne mal sehen.
Die neuen Modelle.
Neue Kollektion.
Genau. Was für mich aber schlussendlich bedeutet, warum sollte man sich nicht beide Methoden in seinen Methodenkoffer packen? Es lohnt sich, beide zu lernen und persönlich bei sich rauszufinden, wann nutze ich welche.
Mhm.
Ja.
Das habe ich mir auch gerade so gedacht. Und natürlich wieder mal so ein kleines Experiment in meinem Kopf für mich absolviert und mich in meine Wettkampfsituation zurückversetzt. Und das könnt ihr, glaube ich, da draußen auch mal so machen. Für die, die schon mehr Erfahrung gesammelt haben im Triathlon, ihr könnt ja mal, ich habe jetzt so an eine Mitteldistanz gedacht, euch in den Wettkampf zurückversetzen. Ich war jetzt auf der Laufstrecke, mein letzter Wettkampf war 73 Erkner, also irgendwann letztes Jahr im September. Und die Laufstrecke, also es war schon eigentlich von Anfang an, nee, es ging gut los und dann in der dritten Runde habe ich so gemerkt, oh, ciao. Und es gab noch eine vierte. Ne?
Oh,
also
nein.
Das wird hier heute, es lief alles gut, ich war auch fix unterwegs, alles nach Plan, also fast nach Plan. Es war knüppelhart dann ab der dritten Runde.
Mhm.
Und ich kann nur bestätigen, was du gerade gesagt hast, dass auch am Anfang, auch wenn der Lauf zum Beispiel die letzte Disziplin ist, was heißt zum Beispiel, die ist die letzte Disziplin im Triathlon, dass an den ersten zwei Runden, vor allem wo es mir noch leichter gefallen ist, ich auch eher die Möglichkeit hatte, von der Gesamtkraft im Körper und von der Frische her, mich darauf zu fokussieren oder darauf zu schauen und wahrzunehmen, wie geht's mir gerade. Offensichtlich ja gut. Mhm. Tut irgendwas weh? Nein. Also mich mal regelmäßiger so durchzuchecken und erstmal wahrzunehmen, ne? Mhm. Ohne zu interpretieren. Aber ja. Einfach im besten Fall. Ja, tip genau. Job. Aber ich glaube auch, weil wenn ich dann so an den letzten Mini-Anstieg da über so eine Brücke denke, irgendwie 1 Kilometer vorm Ziel, da bin ich hoch wie eine Hexe, ne? Also mein Freund hat sich da hochgeschrien, hat er gesagt. Ich habe ihn ja leider nicht gesehen.
In den Anfangsschuh.
Also es war ja wirklich brutal. Ich habe nur Po raus, Oberkörper nach vorne und mich da hochgeknüppelt. Die Läuferin vor mir hat die Geräusche gemacht, die ich mich gefühlt habe. Also es war echt hart. Und da hätte ich dann in dem Moment nicht nochmal diesen Check machen können, weißt du? Wie geht's mir gerade? Sondern da war es nur so, du schaffst das. Alles so leicht wie möglich zu gestalten, dass du einen Fuß vor den anderen setzen kannst und dann eilst du eben mit letzter Kraft und vor allem mit dieser Finishline-Euphorie über die Ziellinie, das geht dann alles. Mhm. Aber da war es dann diese Selbstregulation.
Ja, ich habe das Bild jetzt wunderschön vor Augen. Ich sehe diese Brücke, ich sehe die Körperhaltung, es ist göttlich.
So,
danke.
Hammer, so was habe ich noch nie erlebt. Also wirklich, das war wirklich... Also Erkner, you broke me, das war krass. Also ja, wie gesagt, ich glaube, da spielt ganz viel Erfahrung im Wettkampfsport, wenn wir jetzt uns auf Wettkampf beziehen oder auf längere, härtere Einheiten, spielt, glaube ich, ganz viel Erfahrung damit rein, um das jetzt vielleicht mal so Revue passieren zu lassen und einordnen zu können.
Ja.
Spannende Kiste. Letztendlich mit dem, was du erzählt hast von dieser recht frischen Studie von 2022, hast du ja das bestätigt bekommen, worüber wir heute sprechen.
Das beeindruckend. Stimmt. Es war auch erst heute Morgen, um 6 Uhr morgens, als ich gedacht habe, ich fange mal wieder an, Studien zu lesen, wo ich mich total gefreut habe, dass die beides kombiniert haben und geguckt haben, wann was wohl anscheinend Sinn macht. Genau. Und ich habe für mich auch nochmal überlegt, dass da gibt es ja keinen... Es gibt nicht so den perfekten Umgang mit Gedanken im Sport. Ja, also so diese Anfangsphase, wie nehme ich Gedanken wahr? Und ein erster Schritt ist ja auch erstmal überhaupt zu lernen, seine Gedanken wahrzunehmen. Das ist ja eigentlich auch schon wieder eine Schule für sich, diese Metakognition zu lernen. Das ist erlernbar, ganz sicher. Aber es kostet auch Zeit, das zu trainieren, seine Gedanken zu beobachten, wie ein Hubschrauber. Und ich stelle mir ganz gerne beim Training, gerade wenn es hart ist, warum auch immer, kurz die Frage, wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Also wie würde ich trainieren, wenn ich diesen Gedanken jetzt nicht hätte? Und alleine schon dieses Gedankenspiel hilft mir, eine gewisse Distanz zu dem Gedanken aufzubauen, weil anscheinend merke ich ja, ich frage mich ja gerade diese Frage, wer wäre ich ohne dieser Gedanke? Also bin ich der Gedanke
nicht?
Stimmt,
weil,
Und das wäre auch mein Tipp. Ich einfach mal, wenn ihr einen Gedanken habt, der euch irgendwie aber auch stört während des Trainings, so wie würde ich gerade trainieren ohne diesen Gedanken? Und dann einfach mal weitermachen. Man muss nicht direkt eine Antwort finden, aber das als kurzen Impuls zu setzen, um sich von diesem Gedanken zu distanzieren.
Ja, sehr spannend.
So, Trommelwirbel, wir kommen zur letzten Phase der Motivation.
Training ist vorbei.
Training ist vorbei, olé. Genau, erstmal duschen gehen, ganz wichtig.
Genau. Und eine Kleinigkeit essen, denkt an das offene Fenster, macht es zu.
Macht es zu, Klima. Ja. Okay. Man könnte ja jetzt denken, der Sport ist vorbei. Das heißt, wir kümmern uns auch nicht mehr um das Thema Motivation. Es ist ja fertig. Ja? Wir schmeißen die Sachen zur Seite und finito.
Aber so ist es nicht.
Leider ist es nicht ganz so, aber ich bringe auch nur einen Punkt mit, der eine Relevanz hat, den ihr im Kopf haben dürft, wenn es um die Steigerung eurer eigenen Motivation geht. Und zwar zeigt sich nach einer anderen Verhaltenstheorie, wo es darum geht, wie motivieren sich Leute und welche Leute sind motivierter als andere, zeigt sich deutlich, dass ein großer Faktor das Stichwort Selbstwirksamkeit ist. Das heißt, dass wir überzeugt davon sind, dass das, was wir erreichen möchten, auch erreichen können. Dass wir von uns selbst überzeugt sind. Wie kann man jetzt diese Selbstwirksamkeit, gerade sportspezifisch, bei sich steigern, habe ich mich gefragt. Und ein Faktor, der damit reinspielt, der das beeinflusst, ist natürlich, dass man erstmal Erfahrungen macht. Also ganz praktisch, dass man Erfolge hat, dass man weiß, hey, ich habe das geschafft mit dem 70-3 in Erkner, ich habe das irgendwie über die Bühne bekommen, ich mache das auf jeden Fall nächstes Jahr wieder, weil ich habe es ja hinbekommen, vielleicht. Machst du es nochmal?
Also Erkner mache ich nicht nochmal.
Nee. Okay, gut. Da war ich jetzt neugierig, das wollte ich jetzt wissen.
Also vorerst nicht, es sei denn, sie ändern die Radstrecke.
Ja, okay.
Das ist eine andere Geschichte.
Also erstmal brauchen wir die Erfahrung, das steigert unsere Selbstwirksamkeit. Aber dann brauchen wir vor allem nicht nur die Erfahrung, sondern auch die Interpretation, dass wir das wirklich als Erfolg interpretieren, was wir da geleistet haben. Also nicht nur, dass wir Sport gemacht haben, hilft uns, dass wir die Selbstwirksamkeit steigern, sondern dass wir das als Erfolg bewerten. Mhm. Und um Dinge als Erfolg zu bewerten, müssen wir uns ja erstmal auch eine Challenge setzen, eine Herausforderung setzen. Das heißt, praktisch wäre die Aufgabe, dass man sich ganz ehrlich seinen Trainingsplan anguckt, beispielsweise von nächster Woche, und schaut, was ist für mich mental wirklich die größte Challenge von dem, was da auf dem Plan steht. Und dann umso mehr sich darauf zu fokussieren, dass man das auch dokumentiert, wie man das geschafft hat, was einem da geholfen hat und hoffentlich, dass man es geschafft hat. Aber wie und dass man es geschafft hat, das zu dokumentieren auf mentaler Ebene, das würde ich mitgeben als Aufgabe, um seine Selbstwirksamkeit da auch zu steigern. Dass man sich überlegt, okay, welche Strategien habe ich denn genutzt, als ich da 3 Stunden auf der Rolle saß und das durchziehen musste. Ja.
Also, hast du ein Beispiel aus deinen sportlichen Erfahrungen? Nehmen wir den Lauf heute Morgen. Gab es da eine Challenge für dich?
Die letzte Einheit durchzuhalten.
Die letzte Einheit. Achso, okay, ja.
Genau, also das letzte Intervall durchzuhalten. Obwohl ich finde, das vierte meistens immer noch schlimmer als das fünfte, weil beim fünften weiß man ja schon so, okay, ist es bald vorbei. Also ich weiß dann so, bei mir liegt das dann so im Vordergrund. Aber ich glaube, das vierte Intervall war am schlimmsten. Ja. Also da einfach wirklich in dieser Akzeptanz zu sein, das hat mir tierisch geholfen und das weiß ich jetzt halt auch fürs nächste Mal, dass das für mich zumindest der Schlüssel ist für so die vorletzte Session oder das vorletzte Intervall.
Spannend. Ich muss gerade daran denken, wie mein Papa im Wettkampf, wenn wir im selben Wettkampf sind oder er am Streckenrand ist und mich anfeuert, wenn es nur 2 Runden zu laufen sind zum Beispiel, dann sagt er auf der ersten Runde schon, siehst du, vorletzte Runde.
Ja.
Das ist ganz gut.
Ja. Aber was ich halt sagen möchte, so aus sportpsychologischer Sicht, lohnt es sich nicht einfach nur jede Trainingseinheit abzuhaken und zu dokumentieren, so Trainingsmonitoring habe ich gemacht, sondern auch wirklich zu markieren, welche sind die für mich mental herausfordernd sind und sich da bewusst zu machen, wie man das geschafft hat und dass man es geschafft hat. Also da nochmal einen Fokus drauf zu legen.
Das finde ich sehr schön, dass du das sagst.
Das freut mich.
Ja. Also alles, was du hier sagst, aber du bringst einen ganz wichtigen Punkt an, den jede Trainingsplattform, vor allen Dingen, wenn man jetzt bei Power & Pace auch trainiert, was online alles stattfindet oder überwiegend, was jede Trainingsplattform an sich auch anbietet. Dass du die Möglichkeit hast, mal mindestens Notiz beziehungsweise je nach Trainingsplattform einen Kommentar zu hinterlassen. Wie es dir während der Trainingseinheit ging oder wie es dir danach ging oder ob du davor keinen Bock hattest oder. Und ich möchte euch dazu ermutigen, genau diese Funktion, diese technische Funktion zu nutzen, um das zu tun, was du gerade erklärt hast.
Weil wenn man sich dann vorstellt, dass man 10 Einheiten die letzten Wochen wirklich markiert hat in knallrot als mental ganz schön herausfordernd und die dann aber auch geschafft hat. Ich glaube, in dem Bewusstsein dieser 10 Erfolge wird die 11. dann vielleicht doch leichter gehen, als wenn die Erfolge so untergehen und gar nicht honoriert werden von sich selber, ne, von einem selber.
Ja, was mir nur gerade dazu einfällt, also ich kann ja immer nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, vielleicht kannst du das bestätigen, dass wenn du selbst eine herausfordernde Einheit hattest, ne, dann bleiben wir beim Rollentraining, dann siehst du nur, Einheit ist ab, also Ausfahren ist vorbei und du denkst erstmal nur so, oh Gott sei Dank, nur absteigen, raus aus den Schuhen. Und dann dauert es bei mir persönlich aber erstmal nicht lange, bis ich so zumindest oberflächlich verdrängt habe, wie sehr mich diese Einheit herausgefordert hat, weil dann die Einheit beispielsweise auf meine Trainingsplattform gespielt wurde und ich dann daran bin einzutragen, wie anstrengend war das für mich, wie habe ich mich gefühlt und lasse ich einen Kommentar da. Meine Frage also, kann ich das irgendwie üben? Selbst wenn ich zum Beispiel erst eine halbe Stunde nach Ende der Einheit das übertrage, um mich damit auseinandersetzen zu können, wie ging es mir, welche mentalen Herausforderungen hatte ich und so weiter und so fort, dass ich mich trotzdem immer noch daran erinnern kann, dass es beispielsweise für mich mental herausfordernd war.
Ich glaube, der
nicht zu verdrängen.
Ich wollte gerade sagen, der springende Punkt ist, das vorher auch einzuschätzen. Also schon vor der Session zu vermuten, wie hart ist es. Ja. Und das dann ehrlich mit dieser Vermutung abzugleichen danach. Weil sonst, gerade wie du gesagt hast, nutzen wir natürlich eher unsere kognitiven Fähigkeiten, um Dinge dann wieder abzuschwächen danach oder zu beschönigen. Das macht es uns aber wiederum nicht leichter, beziehungsweise erschwert es uns bei der nächsten Session, wo wir wiederum dieses Anfangsgefühl haben von dem, boah, das wird jetzt aber heute happig, immer mehr zu mildern über die Dauer der Zeit.
Mhm. Gut.
Ja.
Also, ihr könnt hier jetzt schon einige praktische Tipps mit rausnehmen, einfach wie das im Training dann tatsächlich umsetzbar ist. Okay, geht's noch weiter? Wir haben über die gesprochen, also im Sinne von Selbstwirksamkeit. Mhm. Du sprachst über die Erfahrung, dann geht's um die Interpretation, dass wir abgeschlossene Wettkämpfe bzw. abgeschlossene Trainingseinheiten auch als Erfolg bewerten können. Dazu brauchst du aber Challenges und es ist wichtig, sich nach dem Training auch damit auseinanderzusetzen, inwiefern ich mental herausgefordert war.
Ja, also vor allem vor dem Training sich nochmal bewusst zu machen, wie herausfordernd finde ich das gerade mental und das dann im Nachhinein damit abzugleichen.
Okay.
Damit das eben nicht passiert mit diesem Beschönigen, was du gerade meintest, dass man denkt, ah, das war ja doch eigentlich ganz easy und ja, doch, das lief.
Mhm.
Weil damit vertut man die Chance, dass man es sich als wirklich einen mentalen Erfolg abhakt und notiert. Ja. Das wäre das Einzige, was ich erstmal mitgeben würde hinsichtlich der Phase danach, also der Postphase, Post-Performance-Phase. Es gibt auch noch viele andere verschiedene Dinge, aber die teilweise auf so einem Abstraktionsniveau erstmal stattfinden. Wie attribuiere ich meine Leistung? Was gibt es da für Geschlechterunterschiede und so? Das lohnt sich im Einzelfall zu begutachten, anzugucken. Ja? Vielleicht müssten wir mal zu dritten Podcast aufnehmen und jemand erzählt das und dann reden wir darüber. Aber so allgemein ist es zu komplex, finde ich, um es jetzt in mehrere Schritte runterbrechen zu können. Da war die Achtsamkeit schon wesentlich dankbarer.
Ja. Aber es ist auch cool, also ich habe das Gefühl, man kann über Selbstwirksamkeit allgemein dann eben in Bezug auf Sport sowieso fast eine eigene Miniserie machen, wie mit Motivation jetzt, wenn man sich darauf bezieht, was du vorhin nur angeteasert hattest, was da alles so dahinter steckt, ne? Mhm.
Ja.
Das ist schon unglaublich spannend, weil ich würde jetzt so salopp behaupten, dass in der Selbstwirksamkeit auch das Selbstvertrauen mitsteckt und das Selbstbewusstsein.
Ja, also Selbstvertrauen kann sich auch nochmal entwickeln aus dieser Selbstwirksamkeit, ja.
Ja. Ja. Stimmt, darüber haben wir auch schon gesprochen in einer anderen Folge.
Das stimmt.
Du hast es vorhin angekündigt, und hast aber auch gerade wieder angesetzt. Ich überlasse dir gerne das Wort erstmal.
Also wenn du mir das Wort überlässt, dann würde ich zusammenfassen und
darauf
sagen,
ich hinaus.
Versucht mal neue Wege im Training und versucht mal Achtsamkeitsstrategien aus. Das heißt, Gedanken wahrnehmen, die Distanz dazu aufbauen, sie wirklich erstmal akzeptieren. Probiert mal diese Trainingseinheit, wo es nur um Akzeptanz geht von all dem, was ihr hört, nicht hört, fühlt, denkt und spürt. Und es lohnt sich auch hinsichtlich des dritten Schrittes bei dem Refocus, sich zu überlegen, worauf kann ich mich denn fokussieren? Also was wären für mich Zielpunkte, ob das jetzt ein Rhythmus ist oder innere Dinge oder also sucht euch selber die Dinge, auf die ihr euch wiederum fokussieren könnt, um im Moment zu sein. Genau, ich will die Folge jetzt gar nicht wieder von vorne anfangen und wieder die auf die Eins. Ich gehe gerade wieder in die Details. Aber denkt an die drei Punkte von der Achtsamkeit und ja, schreibt mir gerne, wie sie funktionieren. Ja. Was das für euch für eine Veränderung hervorruft, herbeiruft.
Genau daran möchte ich nämlich anknüpfen, weil du sowohl eingangs, bevor du weiter ins Detail gegangen bist, als auch das jetzt nochmal wiederholt hast. Wir können hier heute, damit wir Kompaktwissen liefern, nicht extrem in die Tiefe gehen bei beispielsweise den einzelnen Punkten, ne? Wahrnehmung und eine genaue Anleitung geben, wie gelingt dir das am besten, wie findest du den Zugang, wenn das bisher noch fremdes Territorium für dich ist, das gleiche wie Akzeptanz, wie kann ich mich in Akzeptanz üben, Fokussetzung etc. pp. Wenn es einzelne Athleten, die hier zuhören heute, erstmal sind, die merken, das ist ein Thema, das mich tatsächlich irgendwie umtreibt, aber ich habe bis heute gar keinen Weg gefunden, wie ich das für mich auflösen kann und bin froh, dass jetzt schon mal die Grundlagen hier mit unserer Podcast-Folge geliefert werden konnten. Oder einige von euch sind vielleicht auch schon öfter mit dem Thema Achtsamkeit, Akzeptanz, Wahrnehmung der eigenen körperlichen und mentalen Herausforderungen irgendwie in Kontakt getreten und wollen das jetzt ausbauen und wollen sich, weil ich ja weiß, unsere Athleten haben auch immer mit das oberste Ziel, einfach langfristig besser zu werden in sämtlichen Trainings- und Wettkampfbereichen, wollen das gern ausbauen. Wie können sie auf dich zukommen? Weil ich ja weiß, und das kennt ihr auch aus den vorherigen Podcast-Folgen mit Vicky, dass du auch mit einzelnen Sportlern arbeitest.
Mhm. Also sie können entweder auch an Workshops von mir teilnehmen. Die sind teilweise wettkampfspezifisch angeboten. Da könnt ihr mal gucken, ob ihr da Lust habt, auch an Wettkämpfen teilzunehmen, zu denen ich auch coache. Ihr könnt mir eine persönliche Anfrage stellen, ob wir zusammenarbeiten können. Und außer die Podcasts hören, das ist dann eigentlich schon genug Zeit, die dann weg ist. Dann ist der Alltag eigentlich schon voll. Genau, auf diesem Wege. Podcast, Workshops oder eine persönliche Anfrage stellen. Das würde gehen, ja.
Bedeutet in der Praxis, sie besuchen deine Website und oder schicken dir eine E-Mail.
Genau, ja.
Das heißt, wo dürfen die Herrschaften hingehen?
Auf athleticjoy.de und da könnt ihr auch einfach mir eine E-Mail schreiben, eine Anfrage stellen, Kommentar hinterlassen.
Daumen hoch.
Daumen hoch.
10 von 10 gerne wieder. Gerne mehr davon. Und sowieso sind wir beide, genauso wie wir in unseren Podcast-Episoden generell, immer extrem gespannt auf euer Feedback. Das heißt, wir haben es, wie gesagt, teilweise hier nur angerissen, damit es alles möglichst kompakt bleibt. Aber wenn ihr entsprechende Erfahrungen schon machen konntet, basierend auf all dem, was du heute erzählt hast, Vicky, oder es vielleicht für euch Motivationsherausforderungen gibt, die ihr gerne aufgelöst haben wollen würdet und die heutige Folge beispielsweise konnte euch da einen Lösungsweg anbieten, dann teilt genau diese Gedanken und Erfahrungen mit uns, weil wir freuen uns natürlich auch lesen zu können, schwarz auf weiß, dass Leute da draußen unseren Podcast hören. Wir sehen das an Streamingzahlen etc., aber es ist einfach auch schön davon zu lesen, wen wir von euch da draußen persönlich erreichen können. Also
oder einen Brief.
Und wenn es eine E-Mail an uns ist,
oder eine Brieftaube.
Die E-Mail-Adresse von Vicky kennt ihr. Oder ein Brief. Ein Hörerbrief. Oh, das wäre schön.
Ja.
Überlegt es euch. Und Vicky, noch abschließende Worte in der heutigen Folge?
Bleibt motiviert.
Nice. Ich schließe mich an. Bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war unsere Miniserie zum Thema Motivation, aufgeteilt in 3 Phasen plus die Grundlagenfolge ganz am Anfang. Vicky, vielen, vielen Dank, dass wir das wieder zusammen gemacht haben. Das macht mir jedes Mal eine Menge Spaß.
Es war mir auch eine Freude und auch euch da draußen in den Empfangsgeräten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Genau. Bleibt dran, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Und für heute bleibt nur ganz viel Spaß beim Training zu wünschen. Bleibt gesund und vielleicht bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion. 'Cause that's how winning's done. And you're a champion. You're a champion. Champion.